Wir lesen Johannes 20 aus der neuen Genfer Übersetzung. Am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster.
Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, und sah die Leinbinden da liegen, aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden da liegen und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles, und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde, aber das verstanden die Jünger damals noch nicht.
Ja, vielen Dank. Was ist unsichtbar und doch da? Und da wollen wir ein bisschen genauer hinschauen. Ich habe euch was mitgebracht. Was ist hier drin? Traurig, ja. Es fängt nämlich traurig an. Denn Maria aus Magdala, die war unterwegs. Es war ziemlich dunkel. Wo wollte sie hin? Ziemlich früh am Morgen noch. Ja, sie wollte zum Grab von Jesus. Und wisst ihr, es war außen ziemlich dunkel, habe ich eben schon gesagt. Ja. Aber ich bin ziemlich sicher, auch hier drin bei Maria war es ziemlich dunkel. Sie war richtig traurig, denn Jesus war nicht mehr da, er war tot. Sie konnte ihn nicht mehr sehen. Jesus, der hat ganz Schreckliches erlebt. Ja, der ist verraten worden und verurteilt worden und dann am Kreuz gestorben. Und dann war Jesus tot. Und die Freunde von Jesus waren alle total traurig. Weil sie haben doch gerade erst mit diesem Jesus so viele gute Zeiten erlebt. Sie haben mit ihm gelacht, gegessen. Sie haben seinen Worten zugehört. Und er hat wunderbare Sachen gesagt. Aber er hat nicht nur wunderbare Sachen gesagt, sondern er hat wunderbare Sachen getan. Er hat Menschen heil gemacht, frei gemacht. Wisst ihr, da war einmal der Freund von Jesus, der hieß Lazarus. Das ist gar nicht lang her gewesen. Lazarus war tot. Schon ein paar Tage lang. Und Jesus hat ihn gerufen aus dem Grab und dann ist er auferweckt worden. Plötzlich hat Lazarus wieder gelebt und er kam aus diesem Grab heraus und war noch ganz eingewickelt in Tücher und sie haben ihn dann ausgewickelt und dann hat er wieder gelebt. Und auch Maria hat das erlebt an ihrem eigenen Körper. Jesus kann mich frei machen, Jesus kann mich heilen. Aber Jesus war jetzt nicht mehr da, der war weg. Dieser Jesus war tot. Und dann kommt Maria zu dem Grab und sie kann da reingucken. Sie guckt in das Grab, was schon sehr komisch ist, denn vor dem Grab war eigentlich ein Stein und der war weg. Der war weggerollt. Und Maria guckt in dieses Grab rein und sieht keinen Jesus. Sie wollte doch eigentlich nur zu Jesus gehen, vielleicht sich nochmal verabschieden, bei diesem Jesus zu sein, auch wenn er tot ist. Und jetzt war der noch nicht mal in dem Grab. Jesus war nicht zu sehen. Maria hat einen Riesenschreck bekommen. Und sie wurde noch trauriger. Das geht eigentlich gar nicht, wenn du schon so schlimm traurig warst wie Maria. Und sie war noch trauriger und lief dann los zu Johannes und zu Petrus und sagte ihnen, sie haben den Herrn, da haben wir auch nochmal den Vers, können wir mitlesen, sie haben Haben wir nicht? Macht nichts. Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und Johannes und Petrus hören das. Was ist los? Und dann laufen die los und laufen zum Grab. Aber Johannes ist schneller. Der kommt zuerst an. Und Johannes guckt sich alles an und sieht da Tücher liegen, aber er sieht Jesus nicht. Und Johannes geht nicht in das Grab hinein, der bleibt draußen stehen, guckt nur von draußen. Was passiert mit Johannes in seinem Kopf? Was sieht er da gerade? Worüber denkt er nach? Vielleicht denkt er ja über Grabräuber, wie Maria erzählt hat. Wer hat Jesus da weggenommen? Wie kann das vor sich gegangen sein? Vielleicht hat er Angst, da reinzugehen. Ja, vielleicht ist es ja unheimlich, aber da lag doch gerade der tote Jesus. Vielleicht sieht aber Johannes etwas, was man eigentlich nicht sehen kann. Vielleicht sieht er etwas Unsichtbares. Und dann kommt Petrus herbei. Petrus heißt auch der Fels und er zack geht da rein und inspiziert und untersucht das ganze Grab. Und er schaut, da sind Tücher liegen da rum. Da war Jesus eingewickelt drin. Die liegen da einfach irgendwie, aber da ist kein Jesus drin. Und dann gibt's da noch Tücher, die waren zusammengerollt. Die waren vorher um den Kopf von Jesus gewickelt. Die liegen da zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den anderen Tüchern. Und Petrus guckt sich das alles an und denkt, was ist denn hier los? Was ist das von allen Seiten? Und kratzt sich am Kopf. Was könnte hier passiert sein? Obwohl die Freunde von Jesus, die hatten Schriften, die haben das aufgeschrieben gehabt. Da stand schon drinne, vorhergesagt, prophezeit, Jesus muss einmal vom Tod auferstehen. Und Jesus hat auch immer wieder davon erzählt, meine lieben Freunde, ich werde sterben, aber nach 3 Tagen werde ich wieder lebendig. Und Petrus hat das alles nicht verstanden und stand da und der hat sich nur gewundert und gestaunt und war wahrscheinlich sehr nachdenklich. Ja, und nach Petrus ist Johannes hinter ihm her ins Grab und er sieht genau das Gleiche. Ja, hat vielleicht nochmal nachgedacht, ja, Grabräuber, wenn jemand was klaut, dann macht er das ganz langsam. Nee, Grabräuber, die wären ja voll schnell gewesen. Warum sollen denn Grabräuber die Tücher abmachen? Das dauert ja eine ganze Weile und die da hinlegen. Ja, oder dann auch so zusammengerollt. Und wie soll das sein, dass das da liegt? Niemand kann Jesus hier weggenommen haben. Das macht gar keinen Sinn. Das ist voll unlogisch. Das kann nicht sein. Den hat keiner geklaut. Johannes hat eine Sache verstanden. Jesus ist jetzt hier weg, weil ich den Lebendigen, der lebt, den finde ich nicht hier im Grab, wo Tote liegen. Da ist der nicht mehr. Jesus ist wirklich auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Ich wollte gucken, ob ihr noch wach seid. Jesus ist wirklich auferstanden. Er lebt. Da ist was Neues passiert. Und in der Bibel lesen wir, und er glaubte. Da steht nicht viel mehr. Und ich lasse es fallen hier. Mal gucken, ob es hält. Und ich finde das so spannend, mit euch mal darüber nachzudenken. Was ist da in dem Johannes passiert? Wie kann das denn sein, dass der eigentlich gar nichts sieht und doch anfängt zu glauben? Das Unsichtbare sehen und doch wissen, es ist da. Darum geht's heute. Und genau das feiern wir an Ostern. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt. Der Tod ist besiegt. Das hat Johannes hier kapiert und angefangen zu glauben. Wisst ihr, es ist aber schön und auch beruhigend zu wissen, alle drei, auch Maria und Petrus, begegnen Jesus dem Auferstandenen. So, Gott hat das Timing raus. Er weiß, was du für ein Timing brauchst, wie du verstehst, wie deine Fragen sind, wie viel Zeit du brauchst, wie viel Zeit ich brauche, damit wir unsere Augen öffnen können und das Unsichtbare sehen können. Johannes war ein bisschen schneller, ne? Haben wir ja gemerkt, er hat den Wettlauf gewonnen, war zuerst am Grab. Aber das ist der Bibel gar nicht so wichtig an der Stelle. Es ist nicht wichtig, wer mehr Glauben hat, wer schneller glaubt, wer größer glaubt, sondern es ist ein entscheidender Punkt, ob wir den Mut aufbringen, ob wir uns darauf einlassen können, das Unsichtbare zu sehen. Ja, uns in diesen Glauben hineinzubegeben. Lass uns nochmal genau hinschauen. Wie macht Johannes das? Was ist da passiert mit ihm? Wir haben gleich noch einen Vers, wo wir uns den Jünger Thomas anschauen. Aber an Johannes können wir ein Vorbild sehen. Und er wird ja ganz oft im Johannesevangelium der Jünger, den Jesus besonders lieb hat, genannt. Und vielleicht ist die Art, wie er glaubt, ein gutes Vorbild für uns. Also ich habe Jesus noch nicht mit meinen richtigen Augen gesehen. Ich beneide die manchmal darum, vielleicht sehr oft sogar. Johannes glaubt, ohne zu sehen. Das ist ein großes Vorbild und das ist Jesus sehr, sehr wichtig. Und das sehen wir an dieser Geschichte von Thomas, der ja auch der Zweifler heißt. Denn Thomas sagt ja, Leute, wenn ich nicht anfassen kann, wenn ich nicht anfassen kann und nicht mit eigenen Augen sehe, dann glaube ich nicht. Ich kann das nicht glauben. Das ist zu verrückt für meinen Kopf. Und schon gar nicht von meinem Herz zu reden. Das ist zu verrückt. Ja, und dann kommt Jesus und er begegnet ihnen. Der Auferstandene kommt und dann steht er vor Thomas und sagt ihm dieses Wort. Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Aber glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Nicht sehen und trotzdem glauben. Und jetzt könnte man sagen, ja, Johannes, der nennt sich der Jünger, der den Jesus besonders lieb hatte und er war schneller am Grab und dann glaubt er auch noch so schnell und die anderen brauchen so lange. Nee, in dem Text steht, dass die Jünger das noch nicht kapiert haben, obwohl es geschrieben stand in den Schriften. Die hatten es schon vorhergesagt. Jesus wird sterben und wieder auferstehen. Und Johannes schaut sich selber an und sagt, jetzt erst habe ich es verstanden. Oh Mann, jetzt erst glaube ich. Obwohl wir es doch alles vor Augen hatten. Jetzt erst glaube ich es. Ja? In das Grab, das leere Grab gesehen. Die Tücher. Er hat eigentlich nur ein leeres Grab und Tücher gesehen, aber kein Jesus. Und jetzt fängt er an zu glauben. Jetzt erst glaube ich. Und ich finde, dass wir uns damit doch ganz gut eins machen können. Ich kenne das auch von mir immer wieder. Ich habe eine lange Leitung. Es braucht manchmal eine ganze Weile, bis ich es verstehe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie es euch geht. Ja. Vielleicht, oder was hat Gott gesagt, als er das Ruhrgebiet geschaffen hat? Ja, nicht schön, aber meins. Essen ist fertig. Denk noch drüber nach. Mir geht es manchmal so, wenn ich so ein Bild sehe, ich finde das so faszinierend. Schau doch mal, wie nimmst du wahr? Wie lang ist deine Leitung? Meine Leitung ist lang, wirklich. Also immer einmal mehr als deine. Ja, das Bild, ja, vielleicht kennt viele kennen das. Das ist, was siehst du? Siehst du zwei Gesichter? Ja? Was siehst du sonst noch? Ein Reisebus, ein Schokohasen, Felix? Eine Vase. Ja, und jetzt kannst du immer hin und her gucken. Vase, Gesicht, irgendwie finde ich es, ich versuche immer, kann ich beides gleichzeitig sehen? Irgendwie funktioniert nicht, ne? Lange Leitung, manchmal so, vielleicht siehst du sie nicht. Nächstes Bild kennen bestimmt auch ganz, ganz viele. Schon ein ganz altes Bild, ja? Ist das eine alte Frau? Wer sagt, es ist eine alte Frau? Wer sagt, die ist jung? Jetzt werdet euch doch mal einig, Leute. Mann. Ja, was siehst du? Junge Frau, alte Frau. Und dann habe ich noch ein letztes Bild. Es ist manchmal wirklich schwer, das ganze Bild zu sehen. Das ist eine Gans oder eine Ente. Ja? Wer würde sagen, nee, das stimmt gar nicht. Das ist gar keine Ente. Das ist ja, keine Ahnung, Elefant, ne, Annette. Oder was ist das? Sag's mal ganz laut. Eine Gans, hatten wir schon. Siehst du noch was anderes? Nee. Die anderen, die was anderes sehen, sagt mal laut, was ist da noch zu sehen? Hase, als ob wir Ostern hätten, meine Güte. Also, ja, wo sieht man denn den Hasen? Der guckt nach da, ne? Da ist der Mund und da sind die Ohren. Okay, manchmal, ja, das stimmt. Okay, lange Leitung. Und so, und noch viel wichtiger und viel tiefer ist das. Ja, das sind sogenannte Kippbilder. Aber im Glauben fängst du viel tiefer an, die Wahrheit zu sehen, das Unsichtbare wahrzunehmen. Manchmal haben wir eine lange Leitung, aber es ist so wichtig und die Bibel ermutigt uns und fordert uns immer wieder heraus, mit dem inneren Auge zu sehen, mit dem geistlichen Auge zu sehen, das zu sehen, was man eigentlich nicht sehen kann. Und es ist, du könntest noch so einen starken Beweis haben, es würde dir ohne Glauben nichts helfen, ja? Jesus leibhaftig zu sehen, das leere Grab, die Leinentücher, keine Ahnung, hab historische Auslegungen und Beweise, dass es so sein muss. Am Ende brauchst du Glauben. Ohne das kannst du nicht sehen. Ohne das ist es nicht möglich, in diese unsichtbare Welt einzudringen. Erst der Glaube bringt Licht in unser Dunkel. Und erst der Glaube macht es möglich, dass wir das Unsichtbare sehen können. Und ich finde es wirklich ein Wagnis zu glauben. Du musst mutig sein. Du musst dich darauf einlassen. Weil du begibst dich in eine Position, wo du das, was du sonst an Überzeugung hast, was du vielleicht sonst für normal und logisch hältst, was deine Sichtweise ist auf das Leben, was zählt, was nicht zählt, was deine Wünsche sind, was deine Perspektive ist, das alles musst du dir in die sonst wohin stecken, in die Taschen stecken und musst dich darauf einlassen, was Gott für dich hat. Und das ist ein großes Wagnis. Ich finde solche Vorbilder, vielleicht erinnern sich manche an Abraham, ich musste an ihn denken, wie er so ein Ziel bekommt. Ich habe ein neues Land für dich. Und Abraham macht sich auf eine Reise von einem sicheren Ort. Von meiner Heimat gehe ich weg und gehe wo ganz anders hin. Und ich weiß überhaupt noch nicht, wie das da ist. Warum macht er das? Weil Gott ihm gesagt hat, es wird gut werden. Und ich bin bei dir und ich gebe dir alles, was du brauchst. Und dann weiß Abraham nicht, wie es sein wird. Er weiß nicht den Weg. Er weiß auch nicht das Ziel, wie es aussieht. Aber er vertraut darauf, dass es gut sein wird und geht. Und ich finde, auch David steht vor einer großen Gefahr, vor einer großen Not und Bedrohung. Und David sagt, ich bin stark, ich war im Fitnessstudio. Ich habe ein großes Schwert bis oben an die Decke. Hey, David sagt so, ey, Gott ist meine Hilfe. Und wenn dann Goliath vor mir steht, der 25 Meter hoch ist und also riesig groß ist, und wenn der mich bedroht, dann weiß ich, dass Gott mir das geben wird, was ich brauche für jede Bedrohung, für jede Not. David vertraut darauf, dass Gott ihm die Kraft gibt. Und dann geht er und stellt sich dieser Bedrohung entgegen. Das ist, sich auf das Unsichtbare einzulassen. Ich sehe es nicht. Keine Rüstung an. Womit soll ich kommen? Und er weiß, Gott wird mir alles geben. Geht rein. Und genauso macht das auch Petrus, der sich aufs Wasser wagt. Ich gehe auf Jesus zu, keine Ahnung, wie das gehen soll, aber ich wage den Schritt auf ihn zu, weil ich weiß, Jesus wird für alles sorgen. Ja, und dann können wir bei Petrus ja auch sehen, sogar wenn er dann untergeht, hält er ihn fest und sorgt für ihn. Es lohnt sich, sich darauf einzulassen. Es braucht viel Mut. Wir brauchen Mut, immer wieder. Ja, wir brauchen eine andere Wahrnehmung, andere Augen. So wie Johannes können wir uns das abschauen. Wir haben das bei den Experimenten ja auch eben gesehen. Ne? Es gibt auf jeden Fall Dinge, die sind halt da, obwohl wir sie nicht sehen können. Und wir haben jetzt zum Schluss nochmal zwei Bibelverse, die Jaron richtig cool geübt hat. Jaron, kommst gerne mal zu mir und nimmt uns da mal kurz mit rein. Ich kann die nicht auswendig, aber du kannst das, ne? Das finde ich richtig cool. Dann schieß mal los, was steht denn in Hebräer 11, Vers 1? Kannst du, lass dir Zeit, mach sie gemütlich.
Was ist denn der Glaube? Erst ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge.
Danke. Das ist wirklich ein schwerer Bibelvers, ne? Also, irgendwas hat das mit Mathe zu tun, weil beim Glauben muss man rechnen, ne? Magst du Mathe?
Ja.
Siehst du, dann ist ja gut. Ich bin nicht so gut im Rechnen, aber da rechnet jemand damit, dass Gott wirklich da ist, obwohl ich ihn nicht sehen kann. Und ich bin ganz doll davon überzeugt. Ja? Und deswegen kann ich mutig gehen und Glauben haben, auch wenn ich Gott nicht sehe. Und dann gibt es noch einen Vers aus dem Kolosserbrief. Den haben wir auch da. Den darfst du uns einmal mitteilen.
In Christus ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare.
Vielen Dank. Einen Applaus. Das Sichtbare und das Unsichtbare, das dürfen wir wissen. So, ja, das ist logisch, das, was ich sehe, das ist da. Genauso dürfen wir doch auch lernen und immer mehr uns hineinwagen. Gott hat das Unsichtbare gemacht. Und auch wenn ich ihn nicht sehe, er ist da, er ist voll real da. Jetzt hier, neben dir, in dir, an dir dran, an deinem Herz. Hey, was ist mit dir? Was ist mit uns? Was ist da vorne? Das große Ziel, wo wir hingehen müssen. Vielleicht das große Ungewisse. Was ist mit der Not, die du gerade hast? Ich habe einen Platz dafür. Ich helfe dir. Ich gehe mit dir durch. Und Jesus lädt dich ein, dich darauf einzulassen, auf das Wagnis, das Unsichtbare wahrzunehmen. Lass uns zusammen beten und dann singen wir noch zwei Lieder. Danke, lieber Vater, danke, dass du hier bist und du siehst, wie herausfordernd es ist, nicht zu sehen und doch zu glauben. Und danke, dass du das schenkst. Alles Gute kommt von dir. Auch der Glaube kommt von dir. Und wir wollen dich bitten, dass du uns diesen Mut schenkst, uns darauf einzulassen, was wir nicht sehen können. Und dass wir dann Augen geöffnet bekommen und merken, wie sehr du da bist, wie sehr du wirkst, wie sehr deine Liebe uns umkrempelt, unser Leben verändert und unser Leben verändern kann. Und sogar über den Tod hinaus hast du Leben für uns. Danke für Ostern, für das, was wir heute feiern dürfen, woran wir denken dürfen. Dass selbst der Tod keine Macht mehr hat über uns. Und das ist für mich manchmal viel zu groß zum Verstehen. Danke auch, dass du dafür hilfst und Raum hast, dass wir das Unsichtbare, das, was wir nicht verstehen, dass wir es sehen und erleben dürfen durch dich. Danke, dass du hier jetzt bist, mitten unter uns. Amen.